Wir werden ja noch mehr, aber wir wollen zuerst mal singen. Wenn wir singen und Gott loben und preisen, passiert was. So, wir wollen einfach in die Gegenwart des Herrn gehen. Ewiger Gott, ewiger Vater, ewiger Herr, ich will dich loben, ich will dich preisen. Halleluja, Vater, ich danke dir für heute Abend, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir für den guten Heiligen Geist. Du bist mitten unter uns jetzt und ich segne die Gemeinde und ich segne die Geschwister, die auch noch unterwegs sind. Herr, ich preise dich einfach, denn du bist ein guter Gott. Amen.
Herr, du hast gesiegt, du hast überwunden. Halleluja, gesiegt hat der Löwe aus Juda. Preis Gott. Jesus hat gesiegt. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich, heute Abend im Hause Gottes sein zu dürfen, Wort Gottes zu verkündigen. Und ich weiß, Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Ich verkündige den König Jesus, seine Herrschaft. Ihm ist alles untertan, alle Knie müssen sich beugen vor ihm und alle Sprachen, alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Lob und Dank. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, bevor ich zu diesem Thema heute spreche, Gott will dir begegnen, Gott will mit dir sein und wenn Gott mit dir ist, bevor ich zu diesem Thema spreche, möchte ich einladen für morgen früh 10 Uhr, das ist Fortsetzung eigentlich, morgen ist Fortsetzung von dem, was du heute hörst, zweiter Teil, dritter Teil vielleicht. Wer steckt hinter deinen Problemen? Wer steckt hinter deinen Problemen? Natürlich würdest du gleich prompt sagen, der Teufel, aber ich werde mal was anderes auch erzählen. Also ich möchte auch was anderes, wer wirklich dahinter steckt. Und oft sind deine Dummheiten, oft ist deine Nachlässigkeit, oft ist deine Gleichgültigkeit. Wenn du dich draußen erkältest, kannst nicht sagen, der Teufel ist schuld, hättest nur einen Mantel angezogen, hättest nur einen Schal genommen, hättest dich wärmer angezogen, wärst, ja, hättest dich so gehetzt. Oder wenn jemand einen Herzinfarkt kriegt oder und so weiter, viele Herzinfarkte kommen nur vom Stress, weil man das nicht bewältigt und nicht im Griff bekommt. Also wer steckt hinter deinen Problemen? Manchmal unsere Sturheit oder unser Stolz. Also das kann man nicht und so weiter. Nein. Und dann zerbrechen wir dabei. Also ich werde einige große Wahrheiten morgen verkündigen, muss dabei sein. Dann vom Dienstag bis zum Donnerstag haben wir Besuch oder ein Seminar, ein Teil eines Seminars mit James Stanton und Team. Es sind etwa 6 Personen, die kommen. Ein Pastor aus Chicago ist mit dabei und einige Leute, die mitziehen. Und wir werden hier also über Befreiung hören. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und die sitzen viel, viel tiefer, als du denkst. Bei den meisten sitzt der Teufel im Bauch. In der Bibel heißt es, und ihr Gott ist ihr Bauch. Und die Dämonen fuhren mit großem Geschrei aus. Also du wirst etwas erleben, was du vielleicht nie erlebt hast. Aber warum sollten wir befreit werden? Weshalb ist es so wichtig, befreit zu werden? Denn du kannst im Himmel als ein Sklave mit Fesseln und Handschellen nicht in den Himmel kommen. Im Himmel gibt es nur Freie. Der Himmel ist nur für freie Menschen, die befreit worden sind von der Macht des Bösen. Jesus kam, um die Werke des Satans zu zerstören und dergleichen. Das werden wir in diesem Seminar hören. Und ich möchte nur vorne wegschicken, Stanton fangen um 18.30 Uhr, also eine halbe Stunde früher wie bisher, damit man auch vom Abend noch was hat. Denn die Seminare, da ja, werden Videos dazwischen gezeigt etc. So, und damit man das auch alles gut nutzen kann. 18.30 Uhr fangen wir an, also nicht um 19 Uhr kommen, da sind wir schon voll im vollen Gange und du fragst, ja, was läuft da überhaupt? Da kriegst du gar nicht mehr. Das ist wichtig, pünktlich dabei zu sein, wenn es irgendwie geht. Heute Abend ist mein Thema, wenn Gott mit dir ist. Vielleicht noch nebenbei nimmt den Rundbrief mit, da steht auch alles andere Wissenswerte drauf, was sonst noch hier läuft in der Gemeinde, was sonst noch passiert etc. So, wenn Gott mit dir ist, wenn du die Informationen hast, wenn du weißt, was läuft, dann kannst du dich auch demnach richten. Wenn Gott mit dir ist, denk drüber nach, wenn Gott mit dir ist, wirklich mit dir ist, wenn Gott dich begleitet, dich beschützt, wenn Gott dich inspiriert, dann erreichst du alles, was du erreichen möchtest, dann bist du erfolgreich, dann setzt du dich durch, dann bist du eine Sekunde länger und schneller und erfolgreicher und so weiter. Dann kommst du in den Himmel, wenn Gott mit dir ist. Dann hast du ein fantastisches Leben, herrliches Leben. Dann bist du ein Alleskönner, wenn Gott mit dir ist. Mal dir das mal aus. Dann bist du gesund. Dann bist du vollkommen. Dann bist du sogar ein Heiliger. Wenn Gott mit dir ist, bist du ein Heiliger. Das ist gewaltig. Mehr als die Gegenwart Gottes brauchst du eigentlich auch gar nicht. Wenn Gott mit dir ist. Dieses Wörtchen wenn. Was wenn Gott mit dir ist? Was, wenn Gott dich beschützt? Was, wenn Gott für dich streitet? Was, wenn Gott seine Hand dazwischen hält? Überleg einmal, wie nötig wir das hätten und wie reich und wie gesegnet wir wären. Und ich möchte dir heute einfach mal ausmalen in den buntesten Farben, dass du dir das vorstellst, wenn Gott mit mir ist. Und Herr, was kann ich wirklich tun, damit du mit mir bist? Was kann ich anstellen? Wie sollte ich sein und so weiter? Und ich habe heute Morgen ein Stichwort von Gott bekommen, das möchte ich vorne ansetzen. Bete, bis was geschieht. Dieses Stichwort. Also, wenn Gott mit dir ist, bete, bis was geschieht. Wir haben in der Bibel einen Mann, der sagt, ich lasse dich nicht, Gott, du segnest mich. Bete, bis Gott handelt. Wenn, du kannst es erreichen. So lange Gott beknien, so lange Gott angehen, so lange mit ihm reden, so lange ihn suchen, so lange fragen, was kann ich tun? Bete, bis was geschieht, bis er sich dir offenbart, bis ein Wunder passiert. Also wenn ich ein Problem hätte, ich würde nicht nach Hause gehen, ich würde nicht aufgeben, bis ich eine Antwort von Gott habe. Und in dem Augenblick, wo ich eine Antwort von Gott habe, dann denke ich nicht mehr dran an das Problem, dann ist das Problem für mich gelöst. Beten, und halte dich fest, ich sage dir noch was, beten ist die Materialisierung des Willens Gottes. Beten ist die Materialisierung, das was Greifbares, was Fassbares, das was in der Hand. Wenn du betest und Gott antwortet, hast du was in der Tasche. Dann ist was passiert, dann hast du eine Antwort, die du brauchst. Und wenn du die Antwort von oben hast, brauchst du die anderen Antworten nicht mehr von den Leuten drumherum. Was denken sie drüber, was sagen sie da drüber und so weiter. Dann brauchst du die ganzen Herren Professoren nicht und Doktoren nicht und Advokaten nicht und wie sie Herrschaften auch alle heißen mögen. Die Gegenwart Gottes. Was hast du, wenn Gott mit dir ist? Was hast du davon? Welche Vorteile? Wenn Gott mit dir ist. Und ich möchte im Neuen Testament, wir leben ja nicht mehr im Alten, sondern im Neuen Testament, Gott ist nicht mit dir, sondern Gott ist in dir. Das ist eine andere Stufe, eine andere Dimension. Christus in dir. Christus, Gott und Heiliger Geist in dir. Das ist eine andere Stufe, nicht mehr wie im Alten Testament ist Gott mit mir, dass ich irgendwo in eine Schachtel ihn habe oder irgendwo in einem Tabernakel oder irgendwo in einer Büchse. Nein, er ist in mir, Christus in mir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, von innen her. Was hast du, wenn Gott in dir ist? Weißt du, du hast nichts von toter Religion. Da hast du nichts. Weißt du, da musst du, wo ist der nächste Pfarrer, der nächste Priester und so weiter. Von toten Religionen hast du nicht viel. Aber Gott in dir, da musst du nur dein Herz anklopfen und sagen, Herr, was würdest du machen? Jesus, was würdest du machen? Die Gegenwart Gottes. Gott muss dir ein guter, alter Bekannter sein. Er bringt dich weiter. Du der Religion, ja, wir haben einen Herrgott, der ist im Himmel und der sitzt zumeist der dritten, an der rechten Seite vom Vater und so weiter. Ich glaube an Gott und so weiter. Was hast du von, nur wenn du was weißt, er muss in dir sein. Und ich habe diese Woche, weil wir ja von Ostern noch kommen, wir sind noch nicht weit weg von Ostern, Apostelgeschichte 1, Vers 3. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 1, Vers 3, und der Herr erschien ihnen, nach dem Leiden, da heißt es, ihnen aber hat der Herr durch viele Leiden und durch viele Zeichen und Beweise gezeigt, dass er lebt, 40 Tage hindurch, und er erschien ihnen täglich. Ich war so begeistert, als ich das las, in meiner Übersetzung, und der Herr erschien seinen Jüngern, 40 Tage, so lange war er da, täglich, unfehlbare Beweise hatten sie. 40 Tage, also nach 21 Tagen gewöhnst du dich. Proklamation, Gesetz G, Gesetz 21. Wenn nach 21 Tagen, aber nach 40 Tagen, das sitzt so tief in Seele und Geist und Leib, das kannst du nicht mehr lassen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Von einer toten Religion kannst du nichts sagen. Wo sind die ganzen Herrschaften, die ganzen Religionsstifter. In Lukas Kapitel 24, Vers 36 bis 44, müsst nicht lesen, da lese ich von Jesus, dass er sogar zu seinen Jüngern durch verschlossene Türen kam. Wenn Gott mit dir ist, und die Jünger hatten Probleme, die haben sich verkapselt, sich zurückgezogen in ihr Schneckenhaus und sagten, wir wollen von der Welt nichts mehr wissen. Und da erscheint Jesus. Wenn Gott mit dir ist, hast du Antworten, hast du Lösungen, deine Fragen sind beantwortet, wenn Gott mit dir ist. Wenn du so einen Kumpel, so einen Freund an deiner Seite hast und ihn fragen kannst. Jesus kommt hinter Schloss und Riegel sogar. Er durchbricht alle Barrikaden und Hindernisse und kommt zu seinen Jüngern und sagt, hört mal, Thomas, du kannst nicht glauben, du kannst nicht begreifen, du kannst nicht fassen. Hier, streck deinen Finger und leg es in meine Wunden, sagt der Herr. Jesus kommt auch in geschlossene Räume, wenn Gott mit dir ist. Weißt du, du bist vielleicht von allen isoliert. Ja, bei der Frau, Gott hat die Frau berührt und so weiter. Und dann hat man sie in eine extra Klinik gesteckt. Und sie hat Krebs, aber Gott hat dieses Krebsleiden Stück für Stück aufgebaut. Und dann sagt der Mann, du bist verrückt jetzt, du wirst jetzt fromm, du wirst religiös, weg von diesen ganzen religiösen Leuten. Keine Post, kein Anruf, alles ab und so weiter. Die sollte nichts mehr von Gott wissen. Aber Gott kommt auch durch geschlossene Räume. Auch in der Isolation, in der Intensivstation. Gott kommt auch in der Intensivstation. Für den Herrn ist nichts verborgen, nichts verschlossen, nichts verriegelt. Ich habe einen Bruder aus der Gemeinde, der hat einen schweren Autounfall, da ist jemand bei Rot durchgefahren und praktisch in sie rein und er liegt auf der Intensivstation, im Koma, kommt nicht mehr zu sich. Und ich höre und dann habe ich gesagt, ich muss ihn besuchen, ich muss mit ihm beten, wenigstens segnen. Und ich komme an die Tür vom Krankenzimmer, von der Intensivstation und dann sagt der Arzt, Sie können nicht. Also wir kriegen den nicht wach und Sie können als Pfarrer auch nichts. Und dann habe ich gesagt, doch, ich möchte wenigstens meinen Segen sprechen. Also wenigstens die letzte Ölung wollte ich ihm geben. Und dann komme ich rein, plötzlich macht er die Augen auf, Johannes, wie bist du da reingekommen? Wie bist du da reingekommen? Und dann fängt er zu beschreiben, da habe ich erst zum ersten Mal angefangen, mich über das Leben nach dem Tod oder jenseitige Erfahrungen zu interessieren. Was ist da? Was erlebt ein Mensch im Koma und dergleichen? Und dann sagt er, draußen stehen zwei Männer, die haben weiße Kittel und die wollten dich nicht reinlassen. Der hat alles gesehen und die stehen immer noch draußen. Und die standen tatsächlich noch draußen und haben die Apparate beobachtet. Und ich komme rein und ich wollte nur, ich sage nur Emanuel, so hieß er. Und sage nur Emanuel und dann macht er die Augen auf und sitzt. Und dann beschreibt er, was seine Frau ist. Seine Frau war nicht in der Klinik, also in dieser Klinik, sondern in einer anderen Klinik, weil das ein ganz schwerer Unfall war. Und sagt, aber die Anna, die sieht so komisch aus. Ich weiß gar nicht, was mit der Anna ist. Da guckt nur die Nase raus und sie ist eingewickelt wie eine Mumie. Beschreibt er mir. Und es war tatsächlich, ihr ist bei dem Autounfall die Nase weggerissen worden. Und sonst war alles perfekt, sie war sogar schwanger dabei. Alles perfekt, nur die Nase und so weiter. Aber du siehst, die übernatürliche Welt ist so reell. Die übernatürliche Welt ist so reell. Und wer da keinen Draht hat, keinen Bezug hat, der kommt damit nicht zurecht. Wir haben es nicht in Wach gekriegt, kriegen sie auch nicht. Und der ist aufgewacht und hat noch viele Jahre gelebt. Jesus kommt auch durch verschlossene Türen. Er ist unaufhaltsam, ihn kann niemand und nichts behindern oder aufhalten. Er ist unbezwingbar, unser Jesus. Seit Ostern, seit der Auferstehung ist er unbegrenzt. Niemand kann ihn mehr ausschließen und sagen, na, zu mir kommt er nicht. Du glaubst gar nicht, die Starken will er zum Raube haben. Plötzlich steht er vor Menschen und plötzlich bekehren sie sich. Plötzlich kommen sie in den Gottesdienst und sagen, ich möchte Christ werden, ich möchte Kind Gottes werden, ich möchte ewiges Leben haben. Und er sagt, wie kommst du? Ja, Jesus hat bei ihnen angeklopft. Jesus hat sie angesprochen. Er geht zu den Starken, zu den Mächtigen, zu denen, die mit ihm nichts zu tun haben, die überwindet er mit Vorliebe. Er lässt sich nirgendwo mehr auszuschließen. Er ist allgegenwärtig, wenn Gott mit mir ist. Das ist mein Thema. Jesus, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist überall anwesend. Auch heute Abend ist er hier. Woher weiß ich das? Er hat es ja versprochen. Er hat ja gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. Wenn du den Namen Jesus aussprichst, ist er gegenwärtig. Und überall, wo du den Namen des Herrn anrufst, ist er gegenwärtig. Die Juden sagen, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, der dritte, der dabei ist, ist Gott. Unterhalte dich über Gott und er ist da. Denk an Gott und er ist da. Wir haben einen großen, mächtigen Gott. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16, da sagt unser Petrus, der war ja der Erste, ich habe ja gestern euch erzählt, der konnte es nicht verkneifen, ins Grab reinzugehen und dann dieses Schweißtuch da zu sehen und so weiter. Und Petrus ist ein Realist. Er sagt, Herr, wenn du es bist, heiß mich zu dir zu kommen und geht mit Jesus auf dem Wasser. Also, wenn Gott mit dir ist, gehst du auf dem Wasser, über deine Probleme. Bist nicht unter deine Probleme, sondern über deine Probleme. Wenn Jesus mit dir ist, wenn Gott mit dir ist. Petrus ist also ein Realist und er sagt, wir haben heute Nacht die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und Herr, aber was soll's, aber auf dein Wort hin. Du siehst also, wir Realisten sind. Echte Christen sind Realisten, die also nicht nur irgendwelchem Vater Morgana, irgendwelchem frommen Hirngespinst oder ein paar frommen Sprüchen und Philosophien nachfolgen. Nein, die sagen, Herr, auf dein Wort, wenn du mir ein Rema schenkst, eine Offenbarung schenkst, auf dein Wort, ich gehe, werf die Netze aus. So, Petrus ist ein Realist und ich wünsche, dass wir alle Realisten werden. Glaube nur das, was von Gott kommt und was Gott in dein Herz hineingepflanzt hat. Dieses Rema, diese göttliche Offenbarung, glaub nur das. Hier, unser Bruder Petrus, 1. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt oder Fabeln, Luther übersetzt es. Als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus verkündigten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht. Wir sind also keinen Märlein, Sagen, Legenden und Mythen gefolgt, sondern wir sind Zeugen seiner Kraft. Und das musst du und das muss ich, das müssen wir alle werden. Zeugen seiner Kraft, indem er dir begegnet, und zwar jeden Tag. Jesus erschien seinen Jüngern täglich. Täglich. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1 und 2 sagt sein Freund, sein Kumpel, der Johannes, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkündigen wir euch. Also die ersten Christen haben nicht irgendwelche fromme Stories erzählt, so was die Leute begeistert, was sie gerne hören. Nein, sie haben die Realität Christi verkündigt. Was wir angefasst haben, was wir geschaut haben, was wir gehört haben von ihm selber, nicht erst um ein paar Ecken. Du weißt ja, wenn du ein paar Ecken hörst, dann statt Bahnhof hörst du Bratkartoffeln. Aber hier, wir haben selber gehört, wir waren dabei. Und ich werde noch meinen Ohren trauen können. Das ist, was sie erzählen. Und später, als Johannes diesen Jesus sieht, in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18, wenn Gott mit dir ist. Weißt du, du brauchst in dieser kritischen Zeit, in der du heute lebst, in der wir jetzt miteinander leben, da Inflation, da geht was pleite, dort platzt irgendwie eine Sache und da geht Bankrott, Arbeitslosigkeit, Krisen über Krisen, die häufen sich und du brauchst übernatürliche Kraft. Und du kannst diese Welt nicht, die Probleme dieser Welt nicht bestehen, es sei denn, du hast Rückendeckung. Und zwar von oben, von Gott. Und dieser Johannes, der die Apokalypse sieht, er sieht so viel schreckliche Dinge. Also von dem haben wir nicht einmal geträumt. Und stell dir mal vor, du würdest im ersten Jahrhundert leben und du würdest das 21. Jahrhundert sehen. Wahnsinn. Sputniks, das redende Bildfernsehen. Und du würdest da Computer- und Kybernetik-Zeitalter sehen und du würdest sehen, die Leute lassen sich da so zeichnen und dann scannen sie und so weiter. Wenn du das sehen würdest, du würdest sagen, entweder ich bin wahnsinnig, selbst wenn Napoleon auferstehen würde, würde er unsere Zeit und unsere Tage nicht mehr verstehen. Die Leute reden auf der Straße und unterhalten sich mit fernen Ländern. Das ist ja wahnsinnig. Keine Boten mehr. Da werden keine Briefe mehr geschrieben. Alles papierlos. Du siehst, und Johannes sieht das alles. Er sieht das alles. Und ich frage mich einmal, und auch den Abfall, die Gottlosigkeit, er sieht schlimme Sachen und gute Sachen. Und ich habe mich gefragt, Johannes, wie konntest du das alles mit deinen Augen verkraften? Diese Science Fiction und Apokalypse für den damals, vor 2000 Jahren, war Science Fiction. Wie konntest du das verkraften? Ein Geheimnis, Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18. Er sieht Jesus und dann erst alles andere. Er sieht Jesus und dann erst alles andere. Als ich ihn sah, da fiel er wie tot zu Boden, weil es nicht zu verkraften, nicht zu verarbeiten ist, nicht zu verdauen ist. Leute mit Beulen und Geschwür und so weiter, katastrophale Dinge. Er sieht das alles und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Fürchte dich nicht. Und als er Jesus gesehen hat, dann konnte er alles andere verkraften. Wenn du große Probleme vor dir hast, große Entscheidungen, schwierige Wege, wenn du durch die Hölle durch musst, und wir müssen tagtäglich irgendwo durch die Hölle durch, wo der Gestank der Hölle dir entgegenschlägt, wo du sagst, ich verkrafte nicht, wenn Gott, wo bist du? Schau morgens, bevor du aus dem Haus gehst, schau Jesus an. Begegne ihm, red mit ihm ein paar Sätze. Meine Mutter hat so einen frommen Spruch an der Tür gehabt, bei uns, dass, wenn wir aus dem Haus gingen, geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Wenn du Gott geschaut hast, Gott begegnet bist, dann kannst du Krebs begegnen, dann kannst du Katastrophe begegnen, dann kannst du Krieg begegnen, dann kannst du allen möglichen Sachen begegnen. Das wirst du verkraften. Aber wenn du Jesus nicht geschaut hast, und das war für Johannes so wichtig, wenn Gott mit mir ist, du brauchst eine ganz persönliche Begegnung mit dem Herrn, dass du ihn geschaut hast. Und hier, die Apostel sagen, wir haben Jesus geschaut, wir haben Jesus gesehen. Und wir haben seine Kraft erlebt. Und nur deswegen konnte das alles verkraften, weil er den Herrn gesehen hat. Eine Frage, eine Zwischenfrage, Testfrage. Wann hast du zum letzten Mal den Herrn gesehen? Wann bist du zum letzten Mal dem Herrn begegnet? Wann hast du zum letzten Mal mit dem Herrn geredet? Also ich frage nicht, wann du zum letzten Mal in der Kirche warst, sondern wann du zum letzten Mal mit Gott gesprochen hast. Wann hat er zum letzten Mal dein Gebet beantwortet oder wenigstens ein kleines Sprüchlein. Wann bist du zum letzten Mal so mit dem Herrn in Kontakt gewesen? Wie lang ist es her, seit du sprachst mit dem Herrn? Wie lang? Kann sein heute, vielleicht gerade auf dem Weg hierher. Aber es kann sein, dass manchmal 3 Wochen schon zurückliegen, wo du ernsthaft und ernstlich gebetet hast. Und deshalb, wir wundern uns manchmal, ich verkraft das alles nicht. Ich verkraft das alles nicht. Weißt du, manchmal stöhnen die Leute, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich habe nur ein Rezept. Schau Jesus an, red mal mit ihm. Suche seine Gemeinschaft. Die Gegenwart Jesu macht dich wieder fit. Bringt dich wieder auf die Beine, peppelt dich wieder auf. Die Gegenwart des Herrn. Derselbe Geist, in Römerbrief steht es, Kapitel 8, Vers 11, glaube ich. Derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht dich wieder lebendig. Da gehst du plötzlich wieder auf. Du musst nicht verzweifeln. Der Geist Jesu, die Gegenwart Gottes, ist überall da. Sieh, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage. Und Gott möchte jeden Tag mit dir den Tag anfangen. Er möchte mit dir so Tagesbesprechung machen, dass du mit ihm durchplanst, was werden wir heute alles unternehmen. Wo soll ich mitgehen, wo soll ich dabei sein und wo kannst du das allein erledigen? Und ich sage dir, die Hälfte deiner Gebete kannst du allein erhören und beantworten. Kannst hingehen und so weiter vorsprechen und sogar 80% würde ich sagen, musst du selber machen. Du musst einen Brief schreiben, da wird niemand, der Heiland, da deine Hand nehmen und den Griffel und anfangen zu schreiben. Solche mysteriöse Dinge werden nicht passieren. Aber er sagt, da wo du nicht kannst, da gehe ich mit. Die schwierigen Wege, die unmöglichen Wege. Da will ich bei dir sein und dich nicht verlassen. Da will ich die Tür aufmachen, da will ich mal anklopfen und mal sehen, ob da die Tür nicht aufgeht. Und so weiter. Da wo du nicht hin kannst, geht er hin. Aber er sagt also, mein Freund, du kannst auch einiges tun. Und glaub nicht, dass du entlassen bist und befreit bist von deinen Aufgaben und Antworten, wenn du Kind Gottes wirst. Erst recht, wir sind Mitarbeiter Gottes. Du und ich, wir sind Mitarbeiter Gottes. Gott will mit dir mitgehen, aber er macht nicht alles für dich. Er sagt, Johannes, du bist dran. Er predigt nicht für mich heute. Es wäre so schön, wenn der Heiland sich hier hinstellen würde und sagt, so setzt euch hin, jetzt, meine Kinder, ich will euch was erzählen. Ich muss sprechen. Ich muss mir Gedanken machen. Also, der Geist und die Gegenwart des Herrn ist überall. Und deshalb hat er seinen Heiligen Geist geschenkt und gegeben, so dass er allgegenwärtig ist. Egal, wo du jetzt hingehst, egal, wo du passierst. Weißt du, es gibt dumme Leute, die fragen, ist Gott mit mir? Ich muss nicht fragen, ist Gott mit mir? Er ist mit mir. Denn in meiner Bibel lese ich in einem Psalm, schon im Alten Testament, nämlich Flügel der Morgenröte und flüge bis nach Tokio, ans äußerste Ende der Welt, du bist da. Und würde ich mich sogar in der Hölle betteln, so bist du auch da. Selbst in der Hölle ist der Herr. Denn eben, er ist der Herr über den Himmel, die Erde und die Unterwelt. Und selbst, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist, Herr? Nirgendwo. Also, ist Gott mit mir oder nicht? Er ist mit mir. Egal, ob ich glaube oder nicht glaube. Egal, ob ich verstehe das alles oder nicht verstehe. Ob ich es fassen kann oder nicht fassen kann. Der Herr ist mit dir. Und es ist viel, viel schöner, sich dessen bewusst zu werden. Ich bin nicht allein. Der Herr ist da. Von allen Seiten umgibt er mich. Gott umgibt dich heute von allen Seiten. So wie deine Haut dich umgibt, so umgibt Gott dich. Von allen Seiten. Er deckt dich von allen Seiten. Du musst nicht verzweifeln. Der Geist Gottes macht dich lebendig. Kommt überall ran, erreicht alles. Sogar das Unerreichbare. Wir hatten eine Schwester, wir haben da gebetet und nach dem Gebet sagte sie, das macht schon der Herr. Das hat mir so schön gefallen. Das macht schon der Herr. Der Herr wird schon machen. Traue Gott was zu. Ich fiel wie tot nieder. Und dann sprach der Herr zu mir, sagt der Johannes hier, Gott hilft dir, wenn du dir helfen lässt. Er möchte dir helfen. Weißt du, er ist da. Und jetzt ist die Sache, kann er mir helfen? Bin ich empfänglich für seine Hilfe? Bin ich für seinen Rat ansprechbar? Habe ich Ohren, dass ich höre und Augen, dass ich sehe? Er führt mich, aber ich muss ihm zuhören und mich führen lassen und sagen, Herr, also ich habe heute eine ganz wichtige Entscheidung. Links und rechts, beides ist richtig und beides ist falsch. Was soll ich tun? Dein guter Geist leite mich. Und da kannst du beten und dann plötzlich wirst du sehen, das ist schon ausgeklammert. Das kommt gar nicht mehr in Frage. Wenn Gott dich anfängt zu führen, dann wirst du zuerst einmal irgendwo minus blockiert aus vorbei. Hast kein Geld, kannst nicht machen und ist nicht ausführbar, hast keine Lust dazu. Keiner will dir helfen. Und dann sagst du, okay, die Sache ist schon abgehakt. Die wollen es nicht. Und dann geh halt in diese Richtung. Und du wirst merken plötzlich, dass plötzlich ausgeklammert wird. Es geht nicht mehr. Der Geist wehrte uns. Wenn Gott dich irgendwo anders hinkriegen möchte, wehrt dich der Geist Gottes. Dann läuft nichts, kannst dich anstrengen, so viel du willst. Immer Leerlauf. Grundwasserspiegel sinkt. So, aber du musst dir helfen lassen. Wenn Gott dir helfen soll, dann musst du ihn fragen. Weißt du, Gott ist ein Gentleman, der drängt sich nicht auf. Manche Leute denken, er muss mich zwingen. Das wäre Katastrophe. Wenn Gott mich zwingen würde, würde ich sagen, danke Vater, diesen Vater möchte ich nicht haben, ich möchte mich adoptieren lassen von jemand anders. Wenn Gott mich zwingen würde, Gott zwingt uns nicht, Gott hat uns freien Willen gegeben und ich darf mich für oder gegen ihn entscheiden. Und er ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er fragt mich ganz fein und sagt, willst du das nicht? Das wäre vielleicht viel besser für dich. Und ich höre auf, und wenn ich so anfange, auf meine innere Stimme zu hören, und dann höre ich plötzlich, das wäre Johannes viel besser. Wenn du da dich nicht manipulieren lässt, wenn du nicht Gefälligkeiten machst, und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, Leute, egal was es ist, niemand, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, lebe nicht nach Gefälligkeiten, dass du, also nur um den lieben Friedenswillen, nein, du musst entscheiden, was dein Herz sagt. Und dein Herz sagt nein, dann ist es nein. Und du musst bereit sein, auch guten Sachen gegenüber Nein zu sagen. Das ist die Führung Gottes. Der Herr sagt es, aber tust es auch. Machst es auch, was er dir sagt. Er informiert dich über zukünftige Dinge. Bitte nicht auf diese Bank das Geld hinlegen. Die sind bald pleite. Die sind sowieso schon pleite. Weißt du, du solltest auf deine innere Stimme hören. Was ist dran? Wo lege ich mein Geld an? Das ist heute ganz arg wichtig, eine ganz wichtige Frage. Wo arbeite ich? Wo wohne ich und so weiter. Und du musst die Führung deinem Herrn überlassen und einfach ihn viel mehr fragen. Gott hat zu mir mal geredet in einer Gemeinde oder in einem Gottesdienst, eigentlich auch eine Prophetie war das, wir sollen den Herrn nicht erst anrufen und fragen, wenn wir den Karren verfahren haben. Und da sind wir immer Spezialisten drauf. Wenn der Karren verfahren ist, oh Herr, hilf, oh Herr, hol's raus, oh Herr, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Und da sprach der Heilige Geist, bitte mich, bevor du losfährst, bevor du den Karren verfährst. Und bevor du in die falsche Richtung gehst. Wir sollten den Herrn fragen, ist das die Richtung? Und wir sollten immer wieder fragen, und ein Gebet in der Bibel, das nach Jakobus immer richtig ist und erhört wird, so der Herr will und wir leben. Will der Herr, dass du das tust? Vieles will er gar nicht. Und vieles, was wir tun, ist gar nicht im Willen Gottes. Das ist nur unser Dickkopf, unsere Einbildung, unsere Fantasie. Er nimmt dir jede Angst, aber die musst du hergeben, diese Angst. Und sagen, Herr, ich habe so Angst. Also, ich bin so ein großer Feigling. Herr, mach mich kühn, mach mich mutig. Hilf mir, dass ich die Augen zumache und Gas gebe und durchfahre. Und Johannes sagt, was am Anfang war, was wir gehört haben, was wir geschaut haben, was die Hände befasst haben, das verkündigen wir jetzt. Also, Gott ist mit dir. Er will mit dir sein, aber du musst es erlauben, dass er an deine Seite geht. dass du das begreifst. Er ist ja da, ich kann ihn dann fragen. Und zwar jeden Tag. Und er ist nicht nur da, sondern er ist in mir, Christus in mir. Und dann warte ich auf die Anstöße, die er mir gibt. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Er löst etwas aus. Gott erwartet, dass du ihn fragst. Du sagst ja, meine Ehe ist kaputt und das ist kaputt und das ist kaputt und das ist kaputt und das ist kaputt und alles ist kaputt. Ich muss immer wieder fragen, hast du den Herrn gefragt, bevor du geheiratet hast? Hast du den Herrn gefragt, als du deinen Beruf, die Arbeitsstelle gewählt hast? Bist du nur nach dem Geld gegangen, wo du ein bisschen mehr, vielleicht nur ein paar Cent mehr verdienst? Nach was hast du dein Leben orientiert? Hast du den Herrn gefragt? Fragst du den Herrn, wenn du die Medikamente nimmst und du sagst, ich werde nicht gesund? Wundere dich nicht, denn oft ist ein Medikament wiegt das andere auf und du wunderst dich, warum dann der Körper verrückt spielt. Du musst den Herrn fragen. Und der Herr wird euch sagen, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, aber sind wir sensibel für Gott? Sind wir sensibel für unsere Gesundheit? Weißt du, oft wir essen das Verkehrte, der Körper, der spuckt und ekelt. Wir sollten da dem Körper nachgeben. Wenn der Körper mal Appetit auf Honig hat, dann nimmt einen Löffel Honig. Und wenn der Körper mal was Salziges, ein Hering, Salzhering haben will, dann gib. Du sollst dem Körper nachgeben. Du sollst auf deinen Körper hören und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Die ganzen Wünsche und die Geschmäcke und so weiter, was der Körper verlangt. Aber wir, natürlich, was machen wir? Wir haben gar keinen Geschmack mehr. Durch die scharfen Speisen, versalzene Speisen etc. haben wir den ganzen Geschmack verdorben. Nur nebenbei. Höre auf das, was in dir ist. Gott hat dir ein Herz gegeben, einen Geist gegeben, ein Gefühl gegeben, ein Gewissen gegeben. Gott hat dir Verstand gegeben. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Ist Gott mit mir? Wenn Gott mit mir ist. Also Gott sagt, bleib zu Hause heute. Heute ist gefährlich draußen. Heute, da marschieren die Nazis oder die Linken oder was weiß ich welche. Du musst wissen, wie Gott funktioniert. Und du musst warten, was macht der Meister? Was würde der Meister machen? Was würde Jesus jetzt in meiner Situation machen? Gott ist mit mir. Und ich sage dir, wenn Gott mit mir ist, wenn ich seinen Auftrag ausführe, wenn ich das tue, was er sagt, da passieren Wunder über Wunder. Wenn du das tust, was er dir sagt, wenn du das Wasser in die Krüge füllst, ob du verstehst oder nicht verstehst, sagst du, das ist doof, das macht man bei uns nicht, aber trotzdem, er hat es gesagt. Oder das Netz dort auswirfst, mittendrin im See, du tust es, ob du es verstehst oder nicht. Manchmal musst du auch Dinge tun, die du nicht verstehst. So sinnlose Dinge, nutzlose Dinge. Sagst, was bringt mir das? Gar nichts. Aber Gott weiß, wie er dich dort und dorthin führen kann. Und dann, du füllst die Krüge mit was, so jetzt haben wir das getan. Und dann erst, wenn du das eine ausgeführt hast, einen Befehl ausgeführt hast, dann kommt der zweite Befehl. Und gib dieses Wasser aus diesen Steinkrüge dem Speisemeister. Und der nimmt es und sagt, Mensch, so ein Weintropfen, so schönen Saft und sowas Tolles habe ich noch nie getrunken. Wo habt ihr das her? Nur die Knechte wussten, was vorher war und wo das herkommt, die das getan haben. Achte auf das, was der Herr dir sagt. Auch wenn du manchmal im ersten Augenblick nichts verstehst und dir töricht klingt. Gott ist mit mir. Gott benutzt genau das Gegenteil, um das Wirkliche in unserem Leben zu erreichen. Genau kontrovers. Gott arbeitet immer zuerst gegensätzlich. Immer gegensätzlich. Immer, wie du nicht willst, wie dein Fleisch nicht will, wie dein Verstand nicht will, zuerst mal so immer gegensätzlich. Und um das rauszukriegen, ob es vom Herrn ist oder nicht, da muss ich sehen, sehe ich ein Kreuz dahinter. Ist das gegensätzlich, entgegengesetzt? Und es ist, gib dem Herrn den Zehnten zum Beispiel. Ach, da habe ich nichts mehr. Mir fehlt 10%. Aber gib dem Herrn. Es ist so verrückt, gib dem Herrn. Er wird dich nachher versorgen und er wird dann nachher die Fenster des Himmels auftun und er wird es dann tun. Aber sowas Verrücktes. Gott erwartet von seinen Kindern, dass sie etwas Verrücktes tun, was nicht von dieser Welt ist, was nicht nach dieser Welt klingt, was nicht in dieser Welt überhaupt hineinpasst. Was so, und du willst ein übernatürliches Leben haben, übernatürliche Offenbarung, übernatürliche Herrlichkeit, aber dann musst du auch anfangen, übernatürliche Dinge auszulösen bei dir. 10%, na Mann, von 100 Euro sind es 10 Euro, von 1000 sind es 100. Ja, ganz ausreichend. Beim Armen ist das Gleiche und beim Reichen ist das Gleiche. Und genauso schwer und genauso unmöglich. Gott erwartet, dass du den Anstoß gibst, nur den Zehntel, dass du den Anfang machst. Gott erwartet, dass du den ersten Schritt tust, auch wenn es so verrückt klingt. Die Juden, als die dann, oder Israelis, als sie ins gelobte Land eingingen, Gott sagte, geht durch den Jordan. Aber er hat gesagt, nicht, der Jordan wird nicht so geteilt wie das Rote Meer. Jetzt müsst ihr in den Jordan reingehen. Und die Priester nahmen die Bundeslade auf ihre Schulter und wo als die ersten Priester das Jordanwasser erreichten, nasse Füße bekamen angeblich oder wahrscheinlich oder auch nicht, egal, keine Angst gehabt haben, nasse Füße zu bekommen. Als die ersten Priester vorne das Wasser erreichten, teilte sich der Jordan. Die meisten Leute erwarten zuerst ein Wunder und dann, Herr, werde ich im Glauben wandern. Nein, du musst das Wunder auslösen. Den ersten Schritt musst du immer machen. Du gibst für den Himmel das Signal, das, was passieren soll, das, was ausgelöst wird. Du löst die Lawine aus in der unsichtbaren Welt. Und als die Priester Jordans Wasser berührten, teilte sich das Wasser. Du gibst für den Himmel das Signal zum Handeln. Die warten ja darauf. Die Engel, die brennen, die vibrieren schon. Und du musst den Anstoß geben. Du musst bitten. Dein Gebet ist, was den Engeln den Auftrag gibt, dass sie in Aktion treten, dass sie handeln. Wenn du Gott was tust und sagst, ich bin bereit, dies und dies und dies zu unternehmen, wenn du sagst, ich ziehe jetzt um, ich fange hier was Neues an, im Namen Gottes, egal, ob ich Geld habe oder kein Geld habe, ich gehe trotzdem, ich lasse mich nicht unterkriegen, im Glauben leben, nicht auf die Umstände schauen, was ist was, wenn? Nein, ich tue es, weil Gott mir das gesagt hat. Und wenn du so radikal bist und aufs Ganze gehst, wird Gott hinter dir stehen. Und Gott verschafft dir immer einen Hinterhalt. Wenn ich so die Menschen sehe, wie Gott für einen gestritten hat, Gott hat immer einen Hinterhalt verschafft. Immer, Gott handelt immer von hinten. Aber du musst vorpreschen. Du musst so ein Eisbrecher sein. Du musst ja so ein Zünder sein. Du zündest und für so einen Zünder, man braucht gar keine große Kerze oder Funzel oder sonst was. Da gehört ein kleiner Streifen und der brennt ab und dann zündet. Und dann geht die Bombe los. Und du bist so ein Zünder Gottes. Und du zündest und du löst etwas aus in der unsichtbaren Welt. Die Zungen setzten sich auf jeden Feuerzungen, auf die Heiligen dort auf dem Söller im Pfingsten. Weißt du, und die haben etwas angezündet, das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Die haben Gott gepriesen, Gott gelobt und egal wie draußen die Hölle tobte und was die Leute alles sagten, war es vollkommen egal, sie priesen Gott. Trotzdem. Und das war der Funke, der Zünder. Fang an, von Gott zu reden, wo alle schimpfen, fluchen. Wenn du gehst, passiert was. In der Bibel heißt es, Jesus hat 10 Aussätzige gereinigt. Er hat nicht gereinigt, er hat gar nichts gemacht. Er hat gesagt, geht und zeigt euch den Priester oder dem Priester. 10 Aussätzige, die wollten geheilt werden, die sind nicht geheilt worden. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priester. Und während sie hingingen, heißt es, wurden sie geheilt. Jeden Schritt, je näher sie dem Priester kamen, desto gesünder wurden. Am Schluss waren sie ganz jung und ganz frisch und ihre Haut war total erstattet. Und so weiter. Geht und zeigt euch den Priester, indem sie hingingen. Du sagst ja, mich mag niemand, mich liebt niemand, mich versteht niemand. Ja, was machst du? Ruf jemand an. Klopft bei jemand an, lad jemand ein, mach eine Fete, eine Party und lade die, die du kennst, ein, ob sie kommen oder nicht. Und wenn sie nicht kommen, dann ladest du ein paar Leute hier vom Leopoldplatz ein. Und die werden bestimmt kommen, wenn sie deinen Kuchen riechen. Und das war beim Heiland auch so. Und erzählt eine Geschichte. Der liebe Gott hat das gleiche Problem gehabt. Er hat ein Fest gemacht und ist keiner gekommen. Und dann sagt er, geht an die Landstraße, geht an den Hecken und Zäunen und nötigt die Leute hereinzukommen. Du hast es in der Hand. Und dann kam er rein, da war noch Platz, dann geht nochmals und ladet nochmals ein, mein Haus soll voll werden. Also wenn die Leute, die du eingeladen hast, nicht kommen, es gibt noch genug Leute, die eingeladen werden möchten. Einsam sind, krank sind, mühselig sind, beladen sind. Und unwürdig sind. Weißt du, wir möchten immer Reiche haben, damit was abspringt. und was wir was bekommen. Nein, lad Arme ein und du wirst gesegnet werden. Leute, von denen du nichts hast, erlebe Gott. Du musst also die Aktion auslösen. Dein Glauben muss aktiv werden. Und dann wirst du Dinge erleben, da sagst du, ich bin baff, bin erstaunt, wie das alles so funktioniert. Wenn du hörst und hinhörst, dann wird Gott noch weiterreden. Und Gott sieht also, gehorchte mir nicht. Fang an, in kleinen Dingen treu zu sein. Amen. Gott mit mir, Gott mit dir. Fang in kleinen Sachen treu zu sein, gar nicht so groß. Du betest und du bittest für jemanden, fang an für jemanden zu beten. Hör auf, für dich selber zu beten. Das kannst du sowieso nicht. Du siehst erstmal deine Fehler nicht. Du denkst, du bist ein Heiliger. Das denken die meisten. Du siehst immer den Splitter in des Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Also mit dir, deshalb ist es zwecklos, für sich selbst zu beten. Da denkt man also, ja, bei mir ist nicht so schlimm und was weiß ich alles. Die anderen sind, fang an für die anderen zu beten, die sind schlimm genug dran. Da siehst du sogar den Splitter, da siehst du sogar die Zyste oder siehst du alles Mögliche, verstehst du? Und fang an für andere zu beten. Und dann wirst auch du geheilt. Das reflektiert sich. Wie erlebt man Gott? Wie erfährt man die Gegenwart Gottes? Zuerst einmal, der Glaube fängt im Herzen an, nicht im Kopf. Im Herzen. So du mit dem Herzen glaubst, alles beginnt im Inneren mit einer Idee, mit dem Gehorsam. Auch der Gehorsam der Nachfolge Jesu, das fängt hier drin an. Wenn du nicht willst, keine 10 Pferde kriegen dich wohin. Es liegt von deinem Willen hier drin. Du willst oder willst nicht. Alles beginnt mit deiner Einstellung. Und dann geht es vom Herzen in den Kopf. Dann entstehen Gedanken. Du wiegst es ab. Oder suchst Ausflüchte, Entschuldigungen. Oder verzweifelst. Dann musst du wieder zum Herzen zurück, zur Bearbeitung. Und im Inneren entsteht alles. Ob du es kannst oder nicht kannst. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott im Herzen ist. In uns. Wenn Gott uns gibt, dann, nein, wenn Gott uns nicht gibt, dann mache ich es. Trotzdem. Weißt du, wir sollten unseren Glauben in Aktion bringen. Da haben wir doch diese Geschichte von Elia, der nach Sarepta zu dieser Witwe kommt und dann sieht er die Frau natürlich, die wie die Holz sammelt und sagt, Weible, kann es nicht so gut sein. Oder was machst du zuerst einmal, kleine Diskussion. Ja, wir haben nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und so weiter. Ich will einen Kuchen backen. Back einen Kuchen. Tu das, was du in deinem Herzen vorgenommen hast. Und die freut sich schon, dass der Herr segnet sie, dass der Prophet sogar noch kommt und sagt, tu das, was du im Herzen vorgenommen hast. Und dann sagt er noch so einen Nebensatz. Und die Nebensätze sind wichtiger für den Glauben als die Hauptsätze. Back den Kuchen. Der Nebensatz. Und bring mir zuerst das Stückchen Kuchen, das du gebacken hast. Verstehst? Bring mir zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie erlebe ich Gott? Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Fang an. Und zuerst für mich, also jetzt nicht für den Pastor, sondern für Gott. Was tust du für Gott? Zuerst. Also natürlich immer für mich, dass ich schönes Haus habe, dass ich schönes Auto habe, dass ich schöne Kleider habe, dass ich viel Geld habe, dass ich gut versorgt bin. Aber fang an für Gott. Und so wie du den Herrn behandelst, so behandelt der Herr dich. Denk drüber nach. Wenn Gott mit mir ist. Gott ist mit dir, aber wie behandelst du den Herrn? Nur die Abfälle, was übrig bleibt. Caritas, Rotes Kreuz. Weißt du, wir geben Gott immer so die Reste. Du kannst von Gott nicht alles erwarten oder nicht das erwarten, dass er das in deinem Leben produziert und zustande bringt, wenn du den Herrn mit Resten abspeist. Verstehst du, das Fleisch isst du weg und die Knochen gibst du dem Herrn. Der Herr will Hauptsache in deinem Leben werden. Er will ja, dich übernehmen, 51% möchte er von deinem Leben haben. Die 49 gehören dir nachher. Wenn du dem Herrn gehorchst, die Voraussetzungen erfüllst, wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, dann ist der Herr mit dir. Und dann klappt alles. Und dann gelingt es. Und dann fällt dir alles zu. Das fällt dir alles zu. Wenn er dich leiten kann. Gott führt seine Kinder manchmal ganz merkwürdige Wege. Weißt du, und deshalb sage ich, also wenn Gott mit mir ist. Es ist sowas Verrücktes. Gott führt uns keine normalen Wege. Gott schreibt auf krummen Linien gerade, hat jemand einmal gesagt. Also ungewöhnliche Wege. Also wenn du den Weg Gottes gehst, dann geht manchmal zickzack, querfällt ein. So Quereinsteiger. Und Gott benutzt manchmal, und die Menschen, die von Gott, die Gottes Leitung in ihrem Leben hatten, sind alles Quereinsteiger gewesen. Alle, durchweg. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott lässt uns seine Erfahrungen machen, wie er das so kennt. Aus nichts macht er viel, aus wenig macht er viel, aus Wasser macht er Wein. Gott lässt uns seine Wunder schauen, nicht die technischen Wunder. Das, was die Technik kann, was die Bank kann oder nicht kann, oder was der Arzt kann und nicht kann, sondern er lässt uns seine Wunder schauen, was er kann. Was, wenn Gott mit mir ist? Eine Geschichte nehme ich heute noch als Aufhänger. 1. Mose 28, von Vers 20 bis 22. Ein junger Bursche, der weg von zu Hause muss, in die Fremde, weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Und 21 Jahre verbringt er da irgendwo in der Prärie. 1. Mose 28, 20 bis 22. Und Jakob sagte, ist dieser Patriarch da, wenn Gott mit mir ist, wenn Gott mit mir ist, hat er einen Traum gehabt, diese Himmelsleiter. Weißt du, du kannst einen Traum haben, aber Träume müssen Wirklichkeit werden, die Träume müssen verwirklicht werden. Was nützen dir deine schönsten, kühnsten und besten und frömmsten Träume, wenn sie nicht Wirklichkeit werden? Jakob hat geträumt, diese Himmelsleiter, fantastisch, herrlich. Ach, was wird das für ein Leben sein? Das nützt nichts. Die göttlichen Träume und Visionen und Gesichter nützen nichts, wenn sie nicht Realitäten werden. Sie müssen umgesetzt werden und Wirklichkeit werden. Und jetzt sagt dieser Jakob, ist wieder zu sich gekommen, aus dem Delirium erwacht oder aus dem Koma oder aus dieser Vision, dem Traum, dem Gesicht, wieder zu sich gekommen. Wenn du Gottes Offenbarung hast, weißt du, selige Stunden in der Gegenwart Gottes, mit denen kommst du nicht weit. Und ich sage dir etwas Schockierendes für fromme Pfingster und Charismatiker. Wenn die, oh Herr, das ist so schön, am liebsten würden wir hier bleiben. Weißt du, was der Herr sagt? Rund auf dem Teppich. Die dort auf dem Berg der Verklärung, Herr, hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen. Und was passiert? Plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Wo ist Moses? Wo ist Elia? Wo sind die ganzen Brüder? Und du kommst zur Realität zurück. Christen sind Realisten. Und zwar nicht nur so fromme Betbrüder und Betschwestern. Nein, die sind Realisten. Die sehen den Herrn, die erblicken den Herrn, die begegnen den Herrn, die hören vom Herrn, die berühren den Herrn und sie erleben gewaltige Dinge mit dem Herrn im Geist. Und dann müssen sie wieder hier runter. Wieder in den Alltag. Weißt du, du kommst aus dem Gottesdienst raus und dann kommt der Gerichtsvollzieher, dann kommen die Rechnungen, dann kommt der böse Mann oder die böse Frau, dann kommen die bösen Kinder, da ist die Hölle los. Herr, ich war so schön, wie man am liebsten würde ich nur noch im Hause Gottes wohnen, lieber hinten irgendwo als Türhüter sein in deinem Hause. Also Herr, das reicht mir, wenn ich das bekomme. Der Herr sagt, du gehst nach Hause. 6 Tage sollst du arbeiten. Zu Hause spielt sich der Glaube ab. Zu Hause ist das Leben. Zu Hause ist die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja, kannst du Amen sagen? Zu Hause ist der Himmel. Zu Hause, das Reich Gottes soll werden hier auf Erden. Nicht im Himmel, dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Aber lass uns mal den Bruder Jakob angucken. Und Jakob sagte, wenn Gott mit mir ist und mich hält auf dem Weg, den ich gehe und wird mit Brot und mir Brot zu essen geben, mich bewahrt, so dass ich wieder gesund und in Frieden zurückkomme hier an diese Furt, dann soll Gott mein Herr sein. Und dieser Stein, den ich als Kissen benutze, soll Grundstein sein für das Haus Gottes. Und ich will von allem, was er mir gegeben hat, den Zehnten geben. Du siehst also, er ist begeistert und das ist das Fundament für sein Leben, was er hier legt, dieses Schlüsselerlebnis. Er sagt, wenn Gott mich gesund nach Hause bringt, wenn Gott mich aus dieser grausamen Grube befreit, wenn ich wieder gesund heimkomme. Und du solltest wirklich solche Gelübde machen. Wenn Gott mich rausholt aus dieser Hölle, dann will ich dem Herrn ein Haus bauen, dann will ich dem Herrn dienen oder wenigstens den Zehnten bringen. Wie oft haben wir mit unserer eigenen Kraft versucht und nichts geschafft? Jakob, wie oft? Unseren ganzen Einsatz, deinen ganzen Schwindel, du siehst ja, wie der da seinen alten blinden Vater betrogen hat, dieser Gauner. Und jetzt ist er hilflos in der Fremde irgendwo auf der Flucht, einsam und verlassen. Und jetzt hat er Gott nötig. Weißt du, wir erreichen manchmal Stunden, wo wir Gott bitter nötig haben. Nichts mehr klappt. Nichts mehr funktioniert. Und jetzt geht es ums Überleben. Er geht in die Fremde, in die Ungewissheit, wie soll es weitergehen? Und er versteht Gottes Wege nicht. Warum musste mir gerade das alles passieren? Ich sollte doch der Segensträger sein. Und mir ist es nicht vergönnt gewesen. Und ich habe erschlichen. Und ich sage dir eines, alles, was du dir erschleichst, das rächt sich bitter. Alles, was du in deinem Leben irgendwie erschleichst, da denkst du, das kannst du da manipulieren, jemand umreden, dich zu heiraten oder nicht zu heiraten. Und alle erschlichenen Sachen, die zahlen sich nicht aus. Und Jakob hat sich den Segen erschlichen. Auch den Segen Gottes sich erschleichen. Den kann man auch probieren. Weißt du? Und jetzt passiert's. Zuerst hat der Teufel gesagt, schnell. Alles, was schnell geht, da gibt's einen Schuss nach hinten. Gott handelt aus der Ruhe, aus dem Frieden. Wenn Gott mit uns ist, hat er keine Hetze, der Zeit, eine ganze Ewigkeit vor sich. Betrüger arbeiten immer schnell. Pass immer auf. Wenn Gott mit uns ist, dann musst du gar nicht schnell sein. Dann sagst du, gut. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt, ich sage lieber dem lieben Gott dreimal Nein. Und er sagt, Johannes, denk drüber, was du verlierst, was du versäumst, was du verpasst, wenn du mir nicht dienst. Naja, aber Herr, du siehst, was es kostet. Und so weiter. Ich kenne solche Sachen. Und ich kenne diese inneren Kämpfe. Wenn Gott von einem was will, mein Fleisch sagt immer, no. Und das ist okay, verstehst du? Das ist kein Verbrechen. Und das ist keine Sünde. Und wenn ich so die Heiligen anschaue, wie Gott sie alle geführt hat, immer, nein, Herr, such dir jemand anders. Weißt du, zuerst, ich will der große Messias und der große Befreier sein. Und dann sagt der Herr doch, und du gehst zum Pharao morgen und sagst, lass mein Volk gehen. Herr, weißt du nicht, dass ich nicht sprechen kann, dass ich ein Stotterer bin? Ich habe eine schwere Zunge. Herr, ich habe so viele Komplexe. Und wenn die mich sehen, die ziehen mir das Fell ab. Also der Pharao, der kennt mich noch von früher. Und ich soll zum Pharao gehen. Du siehst also zuerst, ja Herr, aber dann wird's ernst. Und dann sagt Gott, kein Problem. Moses, ich kenne dich, ich verstehe dich doch, ich habe dich doch lieb. Ihr habt doch den Bruder Aaron, der geht schon, der kommt schon entgegen, der sucht dich, wo du steckst, der vermisst dich. Und der wird dein Prophet sein. Und du siehst, wie Gott schon Lösungen schafft und Auswege schafft. Wenn Gott mit dir ist, wenn Gott auf jemanden seine Hand gelegt hat, der kann sich drehen, wie er will. Er kommt immer auf den Punkt, wo Gott ihn haben möchte. Verstehst du mich? Oh, da kannst du hingehen. Der Jona denkt, ach, lieber Gott, weißt du, du kennst ja keine Karten. Ninive liegt nicht dahin, wo du mich hinschicken willst. Ninive liegt auf der anderen Seite, nach Tarsis. Die haben Gott viel nötiger wie die Leute in Ninive. Und er nimmt das nächste Schiff und sagt, Herr, weißt du, ich nehme als Zeichen von dir, wenn da im Hafen ein Schiff noch steht und noch eine Kajüte frei ist für mich, dann nehme ich das aus deiner Hand, dann ist es dein Weg. Und du siehst, der Teufel hört auch deine Gebete mit. Und der hat extra für dich noch einen Platz reserviert, da unten in der Kajüte. Und tatsächlich alles so, wie er sich ausgemalt hat. Und er denkt, Tarsis, das liegt schön in Spanien, dabei Gibraltar irgendwo. Habe ich schon so viele Nachrichten gehört. Also das muss eine feine Ortschaft sein. Die haben eine Synagoge oder irgendeine Gebetsstätte. Dort kann ich Gott dienen. Aber nicht in Ninive, wo die ganzen Mörder wohnen. Und was passiert? Mittendrin im See, da kommt ein Sturm auf. Und du fragst dich manchmal, warum die ganzen Stürme? Wenn Gott mit dir ist und wenn Gott dich lieb hat und wenn Gott dich versteht und wenn Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dann wundere dich manchmal nicht, wenn Gott so Kurskorrekturen vornimmt. Dann sagt er, Johannes, du bist ja in eine falsche Richtung. Du gehst ja nach Tarsis und nicht dahin, wo ich dich hingeschickt habe, nach Ninive. Und dann muss Gott uns zurückpusten. Aber Gott gibt die Seinen nicht auf. Wenn Gott mit dir ist, auch auf Umwege, auch sogar in die falsche Richtung, er nimmt Kurskorrekturen vor und dreht dich so lange, bis du Richtung Ninive gehst. Und du wirst eine Erfahrung reicher sein. Du darfst mal U-Boot fahren. Sondern der Fisch verschlingt ihn und er darf mal U-Boot fahren. Der erste Mensch, der U-Boot in einem U-Boot saß, im Bauch des Fisches. Und dann wird er ans Land gespuckt, weiß gar nicht, wo bin ich jetzt? Ja, du bist jetzt Richtung Ninive. Dort wollte ich dich haben. Ja, Herr, dann gehe ich. Und du siehst, 3 Tage predigt er und eine Erweckung bricht in Ninive aus. Unglaublich, diese bestialen Assyrer, die sollen gläubig werden. Ach nein, unmöglich. Und nach 3 Tagen, sogar alle tun Buße und bekehren sich. Wenn Gott mit dir ist, er kriegt dich immer wieder dorthin, wo du sein solltest. Ein anderer Mann, Gott war mit ihm, oder war er auch nicht mit ihm. Weißt du, manchmal glauben wir, dass Gott mit einem ist und wir sind auf dem richtigen Weg. Der Bileam, dieser falsche Prophet. Und er wurde gerufen, von Moab angerufen, ich brauche jemanden, der fluchen und segnen kann, der prophezeien kann, der wirklich die ganzen Charismen und Gaben hat. Kannst du nicht kommen? Ich brauche da, ich habe ein bisschen Probleme, ich komme nicht mehr weiter. Kannst du kommen und mir helfen? Dann kommt er hin, aber auf dem halben Weg, der Esel macht nicht mehr mit. Der stellt sich quer, der blockiert so gut er es kann. Und er schlägt und schimpft und sagt, jetzt, wo ich so eine günstige Gelegenheit habe, sogar wo ich für mein Weissagen Geld bekomme, für meine Prophezeiungen, für meine Segnungen und Flüche sogar bezahlt werde, jetzt klappt der Esel nicht. Verdammter Esel. Schimpft und flucht und regt sich auf. Und dann plötzlich dreht sich der Esel um. Siehst du nicht, dass ein Engel mir im Weg steht und mich nicht durchlässt? Du siehst, wie Gott korrigiert, wie Gott Blockaden manchmal in den Weg schickt, wie Gott was verhindern möchte. Und Gott will manchmal in unserem Weg, in unserem Leben was umlenken und uns irgendwo hinbringen, wo wir nicht hin möchten oder wo wir hin möchten, aber in eine falsche Richtung, zu den falschen Leuten. Und wir hätten da und würden Schaden anrichten. Gott bewahrt uns. Gott bewahrt uns. Und wir merken manchmal dass der Esel blockiert wird. Du wunderst dich, du möchtest irgendwo hinfahren, das Auto springt nicht an. Hast du schon was erlebt? Kannst machen, was du willst, das Auto springt nicht an. Es lief die ganze Zeit und jetzt, wo ich da hin möchte, läuft es nicht. Weißt du, Gott will dich manchmal dort gar nicht haben. Deshalb springt ja auch dein Auto nicht an. Ha, hast du noch nicht gewusst, noch nicht gemerkt? Oder dass die Straßenbahn streikt oder dass das und jenes nicht passiert. Und hast du irgendwas verpasst? Jetzt, wo was Wichtiges gewesen wäre, an viele Dinge möchte Gott gar nicht, dass du dorthin gehst. Du würdest dich versündigen. Und Gott hält dich so auf diese Art und Weise von sündigen Werken und Taten, auch wenn es noch so fromm ist. Weißt du, Jakob muss das lernen. Wenn du mit mir gehst, dann kann ich ganz ruhig sein. Auserwählte Menschen, die lassen sich immer von Gott leiten und werden von Gott geleitet, ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht, denn sie sind in seiner Hand. Wir sind seiner Hände Werk, Geschwister und Freunde. Und weißt du, wie Gott dann einen bearbeitet, wenn Gott mit mir ist? Ich warne euch. Weißt du, vielleicht sagst du, lieber Gott, lieber nicht, ich möchte lieber für mich allein leben. Erlaube es mir das. Erlaube, dass ich... Weißt du, Gott will dich rausbringen aus Sodom und Gomorra und dann sagst du, Herr, erlaube mich, ich bin schon ein alter Mann, ich kann die Treppen nicht mehr steigen, ich habe ein bisschen mit dem Herzen was. Da ist Soar, so eine Stadt, lass mich lieber dorthin gehen. Und wir möchten immer den einfachen Weg gehen. Aber weißt du, was Gott macht? Gott arbeitet an dir. Gott will dich perfekt machen. Er will dich vollkommen machen. Und dann nimmt er, um ein Material zu verändern, zu schleifen, dann muss man ein härteres Material nehmen als das Material, das gerade ist. Und du kommst meistens, Bruder, Schwester, wenn Gott mit dir ist, kommst du in eine Schule zu irgendjemand, der viel grausamer und viel härter und viel bestialer und viel gefährlicher und viel gemeiner und viel gehässiger ist, als du bist. Und da wirst du geschliffen von Diamanten, die hart sind, dickköpfig. Und weißt du, was mit unserem Jakob passiert ist? Der war ungeschliffen und ungehobelt. Jetzt kommt er zum Laban, seinem zukünftigen Schwiegervater. Ha, das war noch ein größerer Schlitzohr, als Jakob war. Der war noch gemeiner, als der Jakob war. Wenn der Herr mit mir ist. Weißt du, die Mutter sagt, geh zu meinem Onkel, zum Laban. Aber der Onkel Laban, das war ein Bursche. Und Jakob wird jedes Mal reingelegt. So wie er einmal seinen Vater reingelegt hat, wird er dreimal hintereinander reingelegt. Plötzlich morgens wacht er in der Hochzeitsnacht auf und hat die falsche Frau im Bett. Habe ich nicht für die Rahel gearbeitet? Und was habe ich? Die Lea mit den blöden Augen. Die schielt. Oder was weiß ich. Ich kriege die Lea. Auserwählte Menschen werden manchmal merkwürdig geführt und geleitet. Warum? Weil Gott den besten Pädagogen für dich kennt. Laban ist der beste Pädagoge, der beste Schulmeister für den Jakob da. Und er wird dorthin geführt, muss merkwürdig behandelt und muss 7 Jahre für die Lea arbeiten, dann für die Rahel 7 Jahre, dann nochmal 7 Jahre wird er da festgehalten. Da muss er nochmals dienen, nicht so schnell. Du siehst also 21 Jahre insgesamt. Und der Teufel versucht die Menschen, die Gott dienen, irgendwo immer wieder festzunageln. Immer 7 Jahre. Überleg einmal, geh mal dein Leben durch. Von heute an 7 Jahre zurück, da hat der Teufel dich festgemacht irgendwo. Geh mal wieder 7 Jahre zurück und du wirst verblüfft sein. Da hast du auch wieder, hast wieder Probleme gehabt. Und nochmal 7 Jahre zurück, das reicht schon. Und so, geh mal 7 Jahre zurück. Der Feind versucht immer wieder, dich mal für die Lea zu beschäftigen, dann für die Rahel zu beschäftigen, dann für die Viecher zu beschäftigen und dann für das zu beschäftigen. Immer so 7 magere Jahre. Und zuerst hält er mit den fetten Jahren fest und dann hält er mit den 7 magen Jahren fest. Immer 7. Und ich sag dir, wenn Gott dich führt, wenn Gott mit dir ist, dann kämpft das ganze Leben, alles. Es sieht so aus, als wenn alles gegen mich verschworen hätten. Er kämpft, Jakob, mit seinem Schicksal hier. Und dann steht er wieder zurück. Jetzt denkt er, 21 Jahre, das reicht mir, ist genug, mehr wie genug. Und geht auf dem Weg nach Hause, fühlt, jetzt ist Zeit. Jetzt werde ich, die Kinder sind erwachsen, die müssen zu Hause aufwachsen, im verheißten Land aufwachsen. Aber plötzlich steht der Engel Gottes ihm im Weg und stellt sich im Weg, lass ich dich nicht durch hier, da kommst nicht rein. Jakob, du passt nicht in das gelobte Land, du bist noch nicht reif für das gelobte Land. Bist du reif für das gelobte Land? Bin ich reif für das gelobte Land? Solange Jakob seine Vergangenheit nicht richtig bewältigt hat, der hat viel geschuftet in seinem Leben, viel gebüßt, viel Lehrgeld bezahlt, aber er hat seine Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet. Da kann in das gelobte Land nicht rein. Weißt du, unsere Familien können erst zusammengeführt werden, wenn wir die Vergangenheit aufgearbeitet haben. Wir selber. Wenn wir unsere Vergangenheit bewältigt haben. Jakob, du hast deine Vergangenheit noch nicht bewältigt. In aller Liebe. Und dann betet er. Du siehst, was für Tricks er alles angewandt hat. Er wollte Gott austricksen. Gott kannst du nicht austricksen. Da die Familien links und rechts. Falls der Esau kommt und der ist ja brutal, dann kann er wenigstens, eine Familie kommt wenigstens durch, noch wenigstens etwas vom Volk Gottes kommt durch. Und so ist er sehr clever, aber Gott ist noch cleverer. Und da steht er im Weg und, weißt du, die Familie, die Rahel und die Lea und die anderen Frauen, die haben bestimmt nicht verstanden. Unser Vater schwitzt so, unser Vater ist so nervös, unser Vater schläft nicht mehr, unser Vater, der schmeckt das Essen nicht mehr, der will nichts mehr vom Leben, der ist irgendwie, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Seine Umgebung hat ganz schnell gemerkt, mit unserem Vater stimmt was nicht. Weißt du, wenn es hier drin nicht stimmt, merkt die Umgebung nach kurzer Zeit, die Kinder, die Frauen oder die Männer, die merken, du, da stimmt doch was nicht. Da ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Dein Chef merkt sofort, wenn mit dir was nicht stimmt, in deiner Arbeit, da machst du nur Ausschuss. Da ist die ganze Woche nur Montag. Produzierst nur Mist. Und so, das merkt deine Umgebung, wenn mit dir was nicht stimmt. Es geht nach Hause. Gott will dich an einem bestimmten Platz haben. Es gibt Veränderungen in deinem Leben. Aber die große Veränderung ist in dir, nicht um dich herum, sondern die Veränderung ist in dir. Ja, und da steht er da. Herr, 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 hilf. Und der Engel steht da und er redet mit Gott, ringt mit Gott, kämpft mit Gott, dort in Peniel. Und da heißt es, und das war bei Luz, wo das passierte. Luz heißt vom Aramäischen abwenden, also die Wende. Und genau dort ist er an diesem Punkt angekommen, wo es das Alte alles abgewandt, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, neue Veränderungen jetzt stattfinden in seinem Leben. In Luz, wo er eine neue Vergangenheit bekommt, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Und diese Begegnung mit dem Engel Gottes dort bei Luz in Peniel war so wichtig. In diesem Augenblick ist Jakob total einsam, nur er und Gott. Und es gibt Dinge, die nur du und Gott ausmachen müssen. Weißt du, wenn Gott mit mir ist, bevor Gott mit dir weitergeht, musst du mit ihm allein ein paar Sachen ausmachen. Es geht nur dich und ihn an. Es geht nicht die Frauen und nicht die Kinder was an und die Familienangehörige und das Gesinde nichts an. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und er weiß, dass da was ist. Er wusste, dass er immer so ein Pechvogel ist und immer so ein Unglücksrabe und immer reingelegt worden ist. So, das ist wie ein Programm, immer wieder das Gleiche. Und wenn du in deinem Leben immer wieder das Gleiche erlebst, den gleichen Zirkus, die gleichen Pannen, die gleichen Schwierigkeiten, dann musst du fragen, da ist doch was da dran in dieser Geschichte. Immer wieder das Gleiche. Da muss die Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und jetzt wendet sich Gott dem Jakob zu und sagt, Jakob, jetzt kommst du in Behandlung zu mir. Macht einen Besuch bei Gott und Gott stellt sich ihm in den Weg. Weißt du, irgendwann, wenn Gott mit dir ist, er stellt sich in den Weg und blockiert dich, denn er möchte jetzt Kurskorrekturen bei dir vornehmen. Und Gott trat dem Jakob in Lust dazwischen und hat ihn aufgehalten. So kommst du nicht weiter, Bruder. So schaffst du es nicht. Da muss was passieren. Ja, aber Herr, was? Und da suchst du und kratzt und fummelst rum. Was soll bei mir passieren? Das ist die Geschichte mit Esau. Aber die liegt schon 21 Jahre zurück. Das ist die Geschichte mit dem Vater, mit dem Isaac. Das ist die alte Geschichte, die noch nicht aufgearbeitet ist. Ja, aber Herr. Und der Herr berührt ihn dann, segnet ihn trotzdem. Und er sagt, ich lasse dich nicht, Herr, du segnest mich dann. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Und in dem Moment, wo Gott ihn berührt und ihn segnet, er bekommt eine neue Identität. Und Gott sagt, und jetzt bist du nicht mehr Jakob, der Schwindler, der Gauner, der Ganove, der Betrüger. Jetzt bist du Israel. Gott kämpft. Und als Esau dem Jakob begegnet, du, das ist nicht Esau. Der sieht nicht aus wie Esau. Der ist zwar Esau, aber der riecht nicht wie Esau. Der spricht nicht wie Esau. Der ist total anders. Der hat eine neue Identität. Und was du brauchst, um das neue Leben zu beginnen, auszuleben, Gott mit dir, Gott kämpft. Israel, du brauchst eine neue Identität von Gott. Und das geschieht nur, indem Gott dich berührt. Indem er dir so einen Klaps gibt. Und weißt du, was mit diesem armen Jakob passierte? Er hinkte. Er hinkte. Jetzt wusste jeder, mit diesem Mann ist was passiert. Er hinkte. Er hinkte. Er war nicht mehr so Doppelgänger, so auf beide Seiten, so Tänzer, so Seiltänzer, so Lebenskünstler. Jetzt hinkte er. Hinkst du auch? Hinkst du auch geistlich? Hat Gott dich berührt? Sehen deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, mit dir ist was passiert. Weißt du, du musst deinen Verwandten nichts erzählen. Ein Prophet im eigenen Haus gilt gar nichts. Die kaufen dir nichts ab. Die kennen dich durch und durch. Aber wenn du hinkst, dann sehen du bei dem der Bandscheibenvorfall oder Hüftleiden, irgendwas hat er. Irgendwas hat es passiert. Der Mitleid mit dir, der hinkte. Hat Gott dich berührt, dass die Leute sehen und merken, du bist nicht mehr Jakob. Kannst du nicht mehr leisten, Jakob zu sein. Du willst auf keinen Fall mehr der Alte sein mit dir. Nicht, dass du jetzt Familie hast und jetzt verheiratet bist und Kinder hast und ein großer Scheich jetzt bist. Nein, die Leute wollen sehen, bist du innerlich verändert worden. Und Jakob war innerlich verändert. Eine Sehne hat sich ausgerenkt. Gott hat einen Klaps gegeben. Welcher liebt, den straft und züchtigt er. Hast du es gehört? Gott mit mir. Gott mit dir. Gott mit uns. Jetzt ist er ganz von Gott abhängig, von seiner Gnade. Jetzt liegt er in seinen Händen. Und als Esau den Jakob sieht, fällt er um den Hals und die Brüder weinen, als wenn sie schon so mochten und sie einander so vermissten und so weiter. Weißt du, wenn Gott dich berührt, sind die anderen auch berührt. Sind andere auch betroffen. Sind andere auch gesegnet. Sind andere auch auf neuer Ebene und kennen dich total anders. Ist so wichtig, dass Gott an dir arbeitet. Gott mit mir. Wenn Gott mit mir ist. Weißt du, so wichtig, dass Gott mit dir ist. Aber ich sage, das ist gefährlich. Da gehst du eine harte Schule durch. Da gehst du eine harte Schule durch. Da musst du harte Prüfungen bestehen. Da musst du alles zurücklassen, abwenden, los. Nur noch Gott. Herr, jetzt ist mir egal, was passiert, ich gehe. Ich gehe jetzt mit dir und du wirst mich durchbringen. Gott kämpft jetzt. Ab dem Moment, wo Jakob Gott begegnete und Gott ihn gesegnet hat, von dem Moment hat Gott an ihm gearbeitet und für ihn gearbeitet. Ganz neue Einstellung. Jetzt beginnen sich die Verheißungen zu erfüllen, die er bekommen hat. Weißt du, du hast eine Verheißung bekommen, oh Herr, der Herr wird mich segnen, aber ich erlebe es nicht. Warte 21 Jahre. Wie bei Jakob. Weißt du, Gott hat eine ganze Ewigkeit für uns bereitet und du kannst nicht mal 20 Jahre warten. Immer wieder. Und sei froh, dass du nicht Moses bist. Moses musste 40 Jahre warten, bis er zu seiner Berufung kam. Und dann sagt der Herr, wann werde ich dir dienen? Wann kann ich dir endlich mal dienen? 40 Jahre in der Wüste zu bringen. Wenn Gott dich berührt hat, dir begegnet ist, dich gesegnet hat, dann kannst du dich Gott überlassen, egal wann, wie viel und was. Dann hat er dir alles abgenommen. Dann ist an dir ein Zeichen passiert. Und Jakob weiß, wenn ich jetzt zurückkomme, bin ich nicht mehr derselbe. Und erst wenn Gott dich beschenkt, erst wenn Gott dir begegnet ist, erst wenn Gott dich berührt hast, bist du ein anderer Mensch. Und dann kannst du sagen, jetzt gehe ich weiter. Und wir sollten nicht weitergehen, bevor Gott uns nicht berührt hat. In so eine gefährliche Situation, wie Jakob damals hin musste, sein Bruder Esau mit 400 Mann bewaffnet, steht ihm auf der anderen Seite. Was hat er? Gar nichts. Ein paar Knüppel. Was hast du für Alternative? Nur Gott. Deine Alternative heute Abend ist Gott. Die einzige Alternative. Weißt du, der Jakob hat ein traumatisches Erlebnis gehabt, ein dramatisches Erlebnis gehabt, ein furchtbares Erlebnis gehabt. Gott hat ihn berührt. Viele erfassen Gott und das ist für mich immer eine Tragödie. Weißt du, die meisten Leute erfassen Gott nur mit dem Verstand. Ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Puh. Wie willst du das begründen? Hat jemand Gott gesehen? Und die Apostel haben gesagt, was wir berührt haben, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Weißt du, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wenn du Gott begegnet bist, hast du ein traumatisches Erlebnis. Meistens kannst du über solche Sachen gar nicht reden. Die verstehen dich nicht, die bringen dich in eine Klapsmühle. Wenn du ein Gotteserlebnis gehabt hast, eine Gotteserscheinung. Stell dir mal vor, Saul von Tarsus wäre niemals Saul von Tarsus geworden, wenn ihm nicht dieses Licht unterwegs erschienen wäre. Es wäre aus dem Saulus nie ein Paulus geworden. Du brauchst ein traumatisches Erlebnis, dass du auf dem Boden liegst und sagst, mein Gott, mein Gott, mein Gott, ich lag wie Tote, sagt Johannes. Und er legte seine Hand auf mich und sagte, steh auf, hab keine Angst, ich bin mit dir und ich werde nie was Schlimmes mit dir tun. Weißt du, wir denken manchmal, wenn ich mit Gott in Behandlung komme, wir denken, Gott ist wie Zahnarzt. Und da haben wir Angst vom Zahnarzt und fürchten und schreien schon, da ist noch gar nichts passiert. Aber du wirst bei Gott nicht Angst haben. Der will dich nur behandeln. So wie der Zahnarzt. Er will dir den schlimmen, schrecklichen Zahn ziehen, der irgendwo so neben hinaus wächst. Der gar nicht in den Körper reingehört. Der sich irgendwie so verselbstständigt hat. Aber nein. Oh Herr, ich habe so viele schreckliche Geschichten gehört. Bei Zahnärzten. Eieieiei. Gott meint, er hat nicht Gedanken des Leides mit dir, sondern Gedanken des Friedens. Denk darüber nach. Wir müssen Gott richtig erleben. Und dann fragst nachher, nachdem du aus der Gottesstunde kommst, wie war's? Gar nicht so schlimm. Ich habe mir viel schlimmer vorgestellt. Wenn du aus der Behandlung Gottes rauskommst, aus der, aus der, aus dem Sprechzimmer Gottes, vom Operationstisch des Herrn runterspringst und du sagst, oh, das war gar nicht. Also ich habe mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Und der Teufel malt es immer wieder dunkel und schwarz und zwar, dass du ja nicht auf den Tisch des Herrn dich legst, dich vom Herrn nicht behandeln lässt. Es ist so wichtig, dass du anfängst, das zu tun, was Gott von dir will. Und Jakob, als sie hier ist, noch zurück zu ihm, Jakob, er sagt, Herr, wenn du mich durchbringst, wenn ich wieder zurückkomme, ich baue dir einen Altar und ich bringe dir den Zehnten. Ich werde dir Dankeschön sagen, Herr. Ich werde dir danken. Und dieser Stein soll Zeuge sein, hat diesen Stein gesalbt und gesegnet, nachdem er das alles erlebt hatte und sagte, wenn ich hier zurückkomme, nehme ich diesen Stein und ich baue dir ein Haus. Weißt du, wenn du was erlebst, dann denk nicht immer an dich, denk immer an Gott. Ich baue dem Herrn ein Haus. Herr, wenn du mich durchbringst, werde ich Pastor. Herr, wenn du mich durchbringst, werde ich auf der Straße für dich evangelisieren. Wenn du mich durchbringst, oh Gott, ich werde das und das und das. Versprich doch dem lieben Gott, wenn Gott dich heilt und dich wiederherstellt, Herr, ich gehe aufs Missionsfeld und mache eine Missionsrundreise. Ich sage das nicht so viel. Wenn du den Herrn an erster Stelle in deinem Leben setzt und sagst, Herr, wenn du mich gesund machst, dann werde ich einen Krankenhausdienst übernehmen. Dann werde ich die besuchen, die noch schlechter dran sind, wie ich war und bin. Und so weiter. Dann werde ich das und das tun. Oder wenn du ein Wunder an mir wirkst, Herr, wenn ich wiederhergestellt werde, wenn du mich wieder segnest, bringe ich den Zehnten. Wenn du Gott lobst, übernimmt Gott die Kontrolle über dein Leben. Dann ist Gott mit dir, wenn du Gott lobst. Wenn du für Gott arbeitest, wenn du dem Herrn ein Haus baust und sagst, Herr, ich werde ein Beter sein. Und wenn du gar nichts kannst, Herr, ich werde ein Fürbitter sein. Und ich werde für alle Menschen, die mir über die Quere kommen, beten. Und wenn du keine Menschen kennst, für die beten solltest, du musst nur die BZ nehmen, aufschlagen und sagen, Herr, guck mal, da hat sich einer umgebracht. Guck mal, die Familie zu Hause, die so elend ist und jetzt jemand weinen oder da sind drei Leute gestorben. Und Herr, du kennst die Angehörige, tröste bitte, sei du Herr. Und du oder da ein Unfall, da an der Kreuzung immer passieren schreckliche Unfälle. Bete für die Menschen und sag, Gott, stell einen Engel dort an der Kreuzung. Ampel nützt nichts, Polizei nützt nichts. Stell einen Engel, der den Verkehr mal ein bisschen kontrolliert. Weißt du, du kannst, wenn du beten möchtest, du musst nur die Zeitung nehmen. Da stehen so viel, und zwar den Innenteil und den Lokalteil von deiner nächsten Umgebung, da stehen so viele Sachen drin, was da tagtäglich passiert. Guck mal, der Junge, der jetzt seine Eltern umgebracht hat. Oh Gott, was geht in diesem Jungen jetzt vor? Weißt du, anstatt zu verdammen oder jetzt fang an für die zu beten. Du hast so viel Stoff zum Beten, da wirst du nicht mehr fertig mit dem Gebet. Dann sind 24 Stunden zu kurz. Wenn du anfängst, für bitte, und ich habe eines festgestellt, wenn du anfängst, für bitte zu tun, passieren so viele gewaltige Dinge. Als Hiob für seine Freunde anfing zu beten, wendete Gott sein Schicksal. Du betest viel zu wenig für andere, betest viel zu viel für dich und das bringt dir nichts. Fang an, für andere zu beten. Lobe Gott, danke Gott. Danke Gott, dass noch bei uns so gut geht, dass die Infrastruktur noch funktioniert und so weiter. Preise Gott und Gott wird dich noch mehr segnen. Fang an, Gott zu danken. Dann den Zehnten bringen, das ist der Anfang, der Zehntel, was Gott von dir will. Mehr will er nicht von dir, das kannst du noch schaffen. Psalm 50, Vers 14 und 15, opfere dem Herrn Dank, bezahle ihm dein Gelübde und ruf ihn an dann. Erst dann bist du persönlich für dich in Anspruch genommen. Und ruf ihn an und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn du liest, da ist eine Ehe kaputt von den Schauspielern und von denen Ehe ist kaputt und die haben da Probleme. Fang an für diese Ehen zu beten und die Partner zu segnen. Und wenn du und dankst Gott, dass der Herr auch für dich irgendwo ein Mädel oder einen Jungen vorbereitet hat und dass irgendwo jemand aufwächst schon wo dir zur Seite steht und mit dir durch dick und dünn geht und mit dem du alt werden kannst und so weiter. Dann fängst an Gott zu danken, dass Gott irgendwo jemand hat. Und dann kannst du ihn anrufen und Gott wird Wege auftun und Wunder passieren und so weiter oder andere Dinge. Du kannst mit Dankeschön so viel bewirken. Versuch's mit Danken. Versuch deine Probleme mit Danken zu lösen. Und Herr und ich werde dir ein Haus bauen. Nicht wo man schimpft und flucht und jammert und klagt, nein, wo man dir dankt. Ein Bethel, ein Haus. Und das sind die Häuser Gottes. Häuser Gottes sind nicht nur, wo man predigt. Im Haus Gottes, eigentlich im Tempel wurde nicht gepredigt. Am Tempel, ringsherum, so im Außenbereich. Aber im Tempel selbst hat man gebetet und Gott gedankt. Dankopfer gebracht. Das ist im Allerheiligsten, werden Dankopfer gebracht. Fang an, Gott Dankopfer zu bringen. Und du wirst sehen, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wie schnell vergessen wir das Danken. Gott hat uns so wunderbar geführt, so wunderbar versorgt, so wunderbare Dinge geschenkt, so viel Erfolg gegeben. Ja, was denn? Fang an, Gott für die Erfolge von letzter Woche, vorletzter Woche, letztem Jahr und so weiter zu danken. Mir hat jemand in meinem Kontakt, habe ich ja geschrieben, vor einem Jahr konnten wir noch was geben für Mission und dritte Welt. Danke Gott, dass du vor 2 Jahren dem Herrn was geben konntest, dein Brot übers Wasser fahren lassen konntest. Danke Gott, jetzt hast du nichts mehr. Aber ich danke Gott, dass ich wenigstens was gemacht habe vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Fang an Gott zu danken für die Vergangenheit. Und dann wirst du auch die Zukunft gewinnen. Rede mit Gott, preise ihn, freu dich über Gott. Danke Gott für seine Barmherzigkeit, dass er barmherzig zu dir ist. Wenn Gott mit mir ist, ja, der ist mit dir. Danke für die Wunder, die er an dir getan hat. Also ich habe die größten Erfahrungen in meinem Leben gemacht, als ich Gott gedankt habe, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Oh, das war so etwas Fantastisches. Herr, ich danke dir, dein Blut hat meine Sünden reingewaschen. Ich bin frei von Sünden. Und ich habe Gott gedankt. Und weißt du, was dann passierte? Ich bekam den Heiligen Geist. Und pries Gott in neuen Sprachen, weil ich gar keine Worte mehr hatte, in Deutsch zu beten. Aber fang an zu danken für deine Erlösung, der dich erlöst von Sünde und Tod und Teufel, der dich erlöst hat von dem Verderben, der dich krönt mit Gnade. Und da kannst du die Psalmen nutzen und dann einfach als Lobgesänge benutzen. Nimm dir Zeit für Gott und dann nimmt sie Gott Zeit auch für dich. Dank ihm, preise ihn. Nimm Gott wichtig. Und dann wird er auch dich wichtig nehmen. Im Buch Henoch, eigentlich steht er in der Bibel, auch beim Judas, wenn du Gott ernst nimmst, nimmt er dich auch ernst. Und im Buch Henoch steht drin, da ist im Himmel ein Aufstand und da ergriff Michael Partei für Gott. Der Erzengel Michael ergriff Partei für Gott. Da gab es also Luzifer und Gott, die waren da in Knatsch. Und da ergriff also Michael die Partei für Gott. Und Michael heißt es, wer ist wie Gott? Wenn du Sieg in deinem Leben haben möchtest, musst du ein Michael werden, dass du für Gott Partei ergreifst. Wer ist wie Gott? Wer kann Dinge tun wie Gott? Wer ist so stark wie Gott? Weißt du, Gott preisen. Michael ergriff für Gott Partei. Also wenn du nichts kannst, ergreife Gott Partei. Die Leute am Pfingsten, die Petrus und die 11, sie priesen die großen Taten Gottes. Was waren die? Da ist noch kein Kranker gesund gewesen, da ist noch kein Dämon bei denen ausgefahren, da ist noch keiner gläubig geworden. Sie priesen die großen Taten Gottes. Er sandte Jesus, er auferweckte Jesus, er hat Jesus in den Himmel genommen und er sandte den Heiligen Geist. Sie priesen die großen Taten Gottes. Fang an, die großen Taten Gottes zu preisen, die du in der Bibel findest. Verteidige die Ehre Gottes, ergreife Gott Partei, setz dich für Gott ein und plötzlich ist Gott auch an deiner Seite. Werde ein Michael. Wer ist wie Gott? Kein anderer wie er. Gib Gott die Ehre. Lobe ihn, dass er dich in die Freiheit rausgeführt hat, dass du nicht mehr abhängig bist von Menschenmeinung, dass du nicht mehr Bücklinge machen musst und dass du kühn und mutig sein kannst und fröhlich deine Straße ziehen kannst. Der Lob Gottes bringt dir neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Der Lob Gottes bringt dich in eine neue Position. Wer ist wie Gott? Wenn Gott mit mir ist, er baut ein Bethel, ein Haus Gottes, und er bringt dem Herrn einen Zehnten. Wer ist wie Gott? Fang an, Gott zu preisen. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gegenwart. Herr, ich habe gedacht, ich bin verloren. Bei mir ist alles aus und vorbei. Aber du schenkst mir jeden Tag neue Gnade. Jeden Tag berührst du mich neu und frisch. Jeden Tag salbst du mich. Jeden Tag begegnest du mir. Und heute habe ich auch mit dir schon gesprochen, Herr. Und wenn du der Gegenwart Gottes bewusst bist, fängst du an zu leben. Und er berührte mich, heißt es beim Johannes, und er sagte, steh auf, bleib nicht liegen hier. Die Gegenwart Gottes ist es, wo dich belehrt, wo dich weiterbringt, wo dir neue Impulse, wo dir neue Inspiration gibt. Die Gegenwart des Herrn, der Herr berührte mich. Heute Abend will Gott dich berühren, wo du auch sitzt. Und du musst dich nur berühren lassen. Weißt du, manche ziehen den Kopf weg, wenn der Herr berühren will. Du solltest dich vor dem Herrn bücken und beugen und sagen, Herr, hier bin ich, berühre mich. Ich kenne Leute, weißt du, berühre mich. Und dann Kopf weg. Ich werde nie vergessen, in Ingolstadt bete ich für jemand und habe Heilungsgottesdienst und will für jemanden beten. Und dann war schon voll Power und will berühren, meine Hände auflegen. Und dann sagt er, halt Pastor und packt meine Hände. Pastor, bevor du betest, ich will dir was sagen. Ich sage, ja, wer bitte? Ich wollte wissen, was er zu sagen hat. Ich sage, bete so, dass ich geheilt werde, aber meine Rente noch behalten kann. Was kann der liebe Gott dann machen? Was soll er da machen? Weißt du, Gott Vorschriften zu machen. Herr, berühre mich. Aber nicht so, weißt du, so dass ich noch billig einkaufen kann, schwarz fahren, na, günstig fahren kann, nicht schwarz fahren. So und so weiter. Herr, berühre mich. Weißt du, wenn Gott dich berühren darf, dann will er alles dir schenken, was er zu schenken hat. Dann will er dich ausrüsten, wie du es noch nicht einmal geträumt hast. Dann will er aus dir das machen, was du noch nie gemacht hast. Und nicht einmal im kühnsten Träumen. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, hat Gott zu Saul von Tarsus gesagt. Weißt du, Gott hat ihn berührt und dieser Bruder Ananias hat die Hände aufgelegt und den Stempel drauf gedrückt. Wenn Gott dich berührt, bist du nicht mehr derselbe. Bist du kein gewöhnlicher mehr, sondern ein ungewöhnlicher Mann, eine ungewöhnliche Frau. Halleluja. Vater, berühre jetzt meine Geschwister und Freunde, die offen sind für die Berührung Gottes. Streck deine Hände über sie aus. Herr, lass sie spüren, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Herr will dich berühren. Seine Hand ist ausgestreckt. Und Herr, strecke heute Abend, wenn es noch nicht ist, deine Hand aus über mühselige, beladene, kranke und schwache. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Erwarte heute Abend, Bruder, Schwester, dass Gott dich berührt. Erwarte, dass er seine Hand über dein Leben aussteckt und dein Körper heilt, deine Seele heilt, deinen Geist heilt, deine Finanzen heilt, deine Situation, wo du auch dich befindest, deine Umgebung total verwandelt. Er verwandelt dich. Und wenn du verwandelt bist, wird sich deine Umgebung nach kurz oder lang sich auch verändern. Werden deine Umstände sich nach kurz oder lang auch verändern. Der Herr sagt, ich bin der große Veränderer. Und ich will die Wende in deinem Leben einleiten. Der Herr leitet jetzt die Wende in deinem Leben ein. Lass dich von Gott berühren. Lass dich von Gott berühren. Halleluja. Amen.